Schulmädchenreport oder so. Da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, über die komplette Reihe. Welches ist unser Liebster?
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ewig Gestern. Wir sind die Retro Boys. Ich bin Tobi.
Ich bin Markus.
Philipp ist auch wieder am Start.
Und wir drehen heute mal wieder eine Ehrenrunde. Eine Ehrenrunde. Was ist denn das eigentlich?
Tja, die Ehrenrunde haben wir uns ausgedacht, um Spieleklassiker, die wir in der Zeit, als sie rausgekommen sind, verpasst haben, nachzuholen. Das haben wir bisher erst einmal gemacht. Wir gehen also mit diesem Format heute in Serie. Beim letzten Mal war es The Revenge of Shinobi. An dem Spiel war ich schuld. Das ist ganz gut angekommen. Es war zwar recht schwer, aber wir mochten das schon ganz gerne. Am heutigen Spiel, nachdem wir uns eine Zeit lang nicht so richtig einigen konnten, was wir spielen wollten, da hat Philippe das Spiel, um das es heute gehen soll, in den Raum geworfen. Philippe, du bist schuld, du musst auch sagen, was wir gespielt haben.
Okay, also als ich das ausgesucht habe, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass die Entwickler genauso heißen wie ein boshafter Weltraumcomputer, der Menschen tötet. Da hätte ich eigentlich drauf kommen können, dass da irgendwas faul dran ist. Und zwar handelt es sich dabei um nicht um die erste Ausgabe des Helden des Videospiels, sondern den gab es schon mal auf einem anderen System. Kirby's Adventure auf dem NES. Also nicht gleich das Erstlingswerk, sondern die erste bunte Ausgabe.
Ja, ich finde es ganz cool, dass du uns den Gameboy-Output dann doch erspart hast.
Ja, definitiv.
Nichts gegen den Gameboy, aber ich hatte ja nie einen und darum habe ich nicht so diese Nostalgiegefühle für dieses grün-schwarze Display. Insofern bin ich ganz froh, dass wir das NES genommen haben.
Und ich glaube, mit dem 8-Bit-Stil hatten wir auch so genug zu tun und zu kämpfen. Wie hat es euch gefallen? Wie war es für euch, mal ein 8-Bit-Spiel zu spielen?
Ich fand's generell, also sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht der allergrößte Jump'n'Run-Fan, so von so ganz klassischen Jump'n'Runs, aber so im Großen und Ganzen war ganz gut so, aber
Ja.
dazu später noch ein paar Worte mehr, würde ich sagen.
Philippe, wie war es bei dir?
Also 8-Bit finde ich grafisch eigentlich auch recht ansprechend. Ich mag dieses Reduzierte. 16-Bit ist natürlich hübscher, aber irgendwie hat 8-Bit nochmal was ganz Eigenes. Wenn es dann doch mal sauber aussieht und nicht so viel Spread-Flickering hat, dann ist es natürlich umso schöner. Aber man kann nicht alles haben. Und eigentlich war es eine schöne Wundertüte. Also es war nicht immer knacke. Zwischendurch hat man sich gewundert, dass es so Spikes in der Schwierigkeit gab. Aber ansonsten war es eher ein bisschen entdecken, was Kirby alles kann. Das fand ich eine ganz nette Angelegenheit.
Du bist ja auch NES-Veteran, wenn ich mich nicht irre, oder?
Genau. Also nicht mit der größten Auswahl, aber der Schuhkarton, der war schon treuer Begleiter in den Kindestagen.
Ja, aber wenn du jetzt Sprite Flickering nicht magst, dann hast du mit dem NES-Titel natürlich uns einen Bärendienst erwiesen, weil Sprite Flickering, das können wir vorwegnehmen, das gab es schon das ein oder andere Mal in diesem Spiel zu sehen.
Nicht nur das ein oder andere Mal und auch nicht nur in diesem Spiel. Also NES ist ja quasi die Sprite-Flickering-Maschine.
Übrigens, so ähnlich wie das Sprite-Flickering könnte es passieren, dass hier in der Aufnahme auch mal so ein bisschen was flickert. Das liegt an der unterdurchschnittlich guten Verbindung, der wir hier gerade ausgesetzt sind. Also falls es hier und da mal ein bisschen knackst, jetzt schon mal vorab ein dickes Entschuldigung.
Sorry fürs Artefakt-Flickering.
Genau. Markus, du hast gerade schon erwähnt, dass es ein Jump'n'Run ist. Philippe, du hast erwähnt, dass es von HAL, beziehungsweise vom HAL Laboratory entwickelt worden ist, also einem einem Third-Party-Studio von Nintendo, die das für Nintendo entwickelt haben.
Eine Second and Half Party, also irgendwie so Zwischending.
Ja.
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich glaube, haben die jemals was nicht für Nintendo gemacht?
Ja, reichlich. Aber die waren halt sehr, sehr nah angesiedelt an Nintendo.
Ja, so auch der schöpferische Vater von Kirby. Das war der Masahiro Sakurai, der übrigens gerade mal 19 Jahre alt war, als er Kirby geschaffen hat und der ihm zunächst den Namen, wisst ihr es, wie er zunächst gehießen hat?
Ich weiß es. Er sollte ursprünglich mal Popopo heißen.
Popopo.
Wie auch immer die das aussprechen wollten.
Wisst ihr auch, woher denn der tatsächliche Name Kirby stammt, den das Viech dann irgendwann bekommen hat?
Also eine der fast überzeugendsten Geschichten davon, woher der Name Kirby stammt, ist, dass es eine Anspielung auf Kirby Staubsauger sein soll. 1914 gegründet mit dem Hauptquartier, mit der Firmenzentrale in Cleveland.
Meine Eltern hatten tatsächlich einen Kirby-Staubsauger von einem echten Kirby-Vertreter sich aufschwatzen lassen an der Tür.
Nein, wirklich? Mhm.
Damals in den.
Wie geil ist das denn?
Frühen 90ern.
Das ist ja cool.
Ein echter Kirby. Und der stand auch, wenn ich mich nicht irre, bis vor höchstens 1 oder 2 Jahren noch bei denen in Gebrauch.
Der Ach, alte Kirby. Das ist ja geil.
Ja. Absolut.
Das ist ja geil. Übrigens, die Firma 1914 gegründet, das ist korrekt, 1935 allerdings erst in Kirby Company umbenannt. Vorher hießen die Nate McCann Company. Das nur als kleines Insiderwissen zwischendurch.
Wieder was gelernt.
Wussten wir natürlich, vorher mussten wir gar nicht googeln, das ist Allgemeinwissen für uns.
Das sollte jeder wissen.
Wir mussten erst googeln, was das NES ist und dass es tatsächlich auch ein Spiel dafür gab. Stimmt, ursprünglich sind wir eigentlich Staubsaugervertreter.
Wir waren ganz überrascht, dass es da ein Spiel gibt, das auch Kirby heißt.
Ja. Richtig. Aber der eigentliche Name Kirby, zumindest das, was ich recherchiert habe, der Name Kirby kommt, zumindest hat Shigeru Miyamoto das mal erzählt, von einem US-amerikanischen Anwalt, nämlich John Kirby. Den wollten sie ehren. Der hat nämlich 1984, unter anderem 1984, Nintendo im Fall Universal versus Nintendo vertreten. Da ging es um Rechte mit Donkey Kong, King Kong. Da hat dieser besagte John Kirby Nintendo vertreten und Nintendo hat gewonnen. Und um das zu ehren, haben die Kirby genannt. Das ist zumindest eine Story, die ich gefunden habe.
Haben wir schon zwei.
Kann ich bestätigen, dass ich die auch ein paar Mal gefunden habe. Witzig ist es, dass Nintendo Lizenzschwierigkeiten mit Popeye und Olivia hatte und allem, was dazu gehört. Und sie dann überlegt haben, ja gut, wenn wir die Lizenzen nicht benutzen dürfen, dann könnten wir doch mal Donkey Kong draus machen. Und dann hatten sie Lizenzstreit mit Universal wegen King Kong. Und um den Anwalt zu ehren, der in dem Fall vertreten hat, wollten sie eine runde Figur, die ursprünglich weiß gemarketet wurde, wollte Shigeru Miyamoto dann gelb machen, um dann Ärger mit Lizenzen und Namco zu bekommen oder so, damit die Geschichte nicht abreißt. Gut, dass er rosa geworden ist, der Kirby.
Ja, genau. Da hat sich der Masahiro Sakurai hat sich da durchgesetzt und hat gesagt, nein, nein, nicht gelb, wir wollen den rosa haben.
Beziehungsweise in den USA wurde er, glaube ich, zur Veröffentlichung auf dem Cover in weiß dargestellt, oder?
Genau.
Das liegt daran, dass das halt im Ursprung ja ein Gameboy-Spiel gewesen ist und die waren ja nicht farbig. Und ja. Da hat Nintendo Amerika, wusste vielleicht auch gar nicht, dass der eigentlich in Herrn Sakurais Kopf rosa ist.
Ja. Jetzt haben wir so viel über Namen und ähnliche Dinge gesprochen. Vielleicht beschreiben wir den Guten mal kurz. Ich kann dazu einmal kurz aus der Club Nintendo Club Zeitschrift zitieren, aus der Ausgabe 2 vom April 1994. Da hat man den Kirby als den wandelnden Airbag beschrieben. Passt ja auch ganz gut eigentlich, denn Kirby ist ein kleiner, runder, rosafarbener Ball mit ganz kurzen Ärmchen und Füßen. Er hat keine Beine.
Oh, der Arme.
Und der stammt vom Planeten Popstar, auf dem er lebt, am Rande des Traumlandes. Und das Besondere an Kirby ist, dass er seinen Körper verformen kann. Also Kirby kann mit seinem Körper verschiedene Formen annehmen und sich zum Beispiel mit Luft kugelrund aufpusten, wodurch er dann schweben kann. Er ist übrigens stumm und wird als liebenswert, freundlich und eher unschuldig aussehend beschrieben. Habt ihr noch irgendwas Bedeutendes über ihn herausfinden können?
So stumm ist er je nach Kontext, denn in manchen Spielen, wie zum Beispiel den Smash Brothers Spielen, spricht er die Namen der Angriffe aus, die er von anderen Gegnern übernimmt. Oh, da spoilere ich ja schon, was zum Teil der Mechanik gehört. Und eine der Attacken im Spiel selbst ist ja auch eine Gesangsattacke, denn Kirby singt unfassbar gerne, ist aber tontaub sozusagen, also er kann keine Tonhöhen hören.
Und was das Aussehen angeht, da kann ich nochmal aus dem deutschen Intro zitieren. Da heißt es nämlich, Kirby ist ein kleiner Kreis mit zwei Augen und einem Mund, aber Kirby ist nicht weiß, sondern pink und kunterbunt.
Oh, wie poetisch.
Hübsch, oder?
Ja. Sehr schön, ja.
Und dabei wird im Intro in so einer schönen NES-Animation Kirby so nach und nach zusammengemalt und dann wird er rosa angemalt und dann geht das Intro, also das ist halt nur ganz kurz und dann kommt der Titlescreen und dann kann man auch schon loslegen, wenn man möchte.
Der sieht schon ganz putzig aus.
Auch je nach Kontext hat er ein freundliches Gemüt, vor allem in Japan, da guckt er immer sehr fröhlich und gut gelaunt. Und in Amerika hat man festgestellt, dass er noch ein bisschen besser rüberkommt, wenn er mehr Entschlossenheit auf den Covern zeigt. Da guckt er auch mal ein bisschen grimmiger.
Wo wir gerade beim Aussehen von Kirby sind, ihr wusstet doch sicherlich, wie Kirby in meinem Ursprung aussehen sollte, oder?
Nee, keine Ahnung.
Genau so, wie er jetzt aussieht. Das Ganze ist nämlich eher Zufall, denn eigentlich war diese hübsche kleine Grafik, die auf dem Gameboy halt diese Kugel mit so zwei Stummelärmchen und zwei Beinchen und zwei Augen, das war ja eigentlich nur eine Platzhaltergrafik.
Stimmt, und die kam dann doch so gut an, dass sie sie beibehalten haben, ne?
Genau, ich habe gelesen, dass der Masahiro Sakurai, dass der sich einfach an diese Grafik gewöhnt hat, beziehungsweise sie irgendwie liebgewonnen hat und dann hat er das halt so gelassen. Das hat für ihn halt super funktioniert.
Das hat ja auch ganz gut geklappt, denn Kirby hat sich neben Mario natürlich zu einem der erfolgreichsten Nintendo-Franchises entwickelt, tatsächlich. Ich hatte das gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber scheinbar war Kirby extrem erfolgreich, sogar so erfolgreich, dass dem Kirby sogar eine Anime- und Manga-Serie gewidmet worden ist.
Mhm, das stimmt, die Anime-Serie hieß, zumindest im Englischen hieß sie, Kirby Right Back at Ya.
Hat das mal jemand gesehen von euch?
Nee, tatsächlich nicht, nee. Ich wüsste auch nicht, ob die mal hier in Deutschland gelaufen ist.
Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
Nee, mir nämlich auch nicht.
Und ich glaube, die hat auch eine eher ungewohnte Mischung, vor allem für den mitteleuropäischen Markt. Denn Kirby mit seinem knuddelsüßen Aussehen und den ganzen Süßigkeiten und den ganzen Musiknoten und was da alles so an spielerischem und traumhaften da umherschwirrt, in der etwas ernsteren Mischung an Thematiken in der Serie gegenüber dem Spiel, wäre bestimmt ein bisschen verwirrend, wenn es dann plötzlich um Kriege oder sowas geht.
Schön, dass du gerade das Traumhafte angesprochen hast. Wir könnten nämlich noch mal ein bisschen was zu der sehr differenzierten Story sagen. Also ist eigentlich relativ kurz erzählt, das Sternenzepter wurde von König Dedede, zu Deutsch König Nickerchen, zerbrochen und an seine Untertanen verteilt.
So ein Unhold, warum tut er sowas?
Das findet man übrigens am Ende des Spiels heraus, warum er das tut, ist ein mega Plot-Twist.
Zumindest, dieses Sternenzepter sitzt normalerweise an der Spitze des Traumbrunnens und sorgt dafür, dass sich dort in diesem Brunnen Wünsche und Hoffnungen sammeln können und sorgt für den Schlaf der Lebewesen im Traumland. Und ohne dieses Zepter, so kann man sich vorstellen, funktioniert der Brunnen natürlich nicht mehr vernünftig und die Lebewesen können weder träumen noch schlafen. Und Kirbys Aufgabe ist es jetzt halt, die Teile des Zepters nach und nach wieder zusammenzusuchen und König Dedede zu besiegen.
Ja, man könnte noch anfügen, was ich irgendwie ganz, ganz niedlich fand, dass König Nickerchen bzw. König Dedede, also ich finde den deutschen Namen ein bisschen doof, kann man das so sagen? Ich finde König Dedede irgendwie ist eher halt ein Eigenname, ich finde das irgendwie netter. aber so ein schön doofer Eigenname. Ich finde den irgendwie ganz nett, dass König Dedede in dem Brunnen tatsächlich geschwommen ist. Also der hat da seine Bahnen gedreht. So im Intro sieht man das, dass er da, ich glaube, hat er da sogar so einen Schwimmring. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da kann man das sehen. Und ja, wenn man, soll ich es schon spoilern? Soll ich spoilern?
Nee, erzähl erst am Ende der Folge.
Damit okay, cool.
Alle dran hängen bleiben.
Also, wenn ihr das Ende wissen wollt von diesem Epos, von diesem NES Kirby's Adventure Epos, dann bleibt dran.
Was erzählen wir in der Zwischenzeit?
Ja, ich würde sagen, in der Zwischenzeit können wir mal erzählen, wie uns das Spiel so gefallen hat und wie wir es so erlebt haben.
Und wie es so zu spielen ist.
Das ist eine gute Idee. Das machen wir doch direkt.
Also, wie gesagt, Jump'n'Run, Side-Scroller. Das Spiel ist, finde ich, für ein NES-Spiel sehr hübsch und farbenfroh anzusehen. Ist ja auch ein sehr spätes NES-Spiel, also von 93. Und das musste sich damals ja auch schon durchaus mit 16-Bit-Konsolen messen. Also das SNES und der Mega Drive waren ja längst am Markt. Und da hat es das NES nicht mehr so ganz einfach gehabt. Hat aber auch trotzdem noch gut funktioniert. Es wurde 1,7 Millionen Mal verkauft und gilt als sehr erfolgreiches Release. Das Spiel ist aufgeteilt in eine Ober- und eine Unterwelt, was es, finde ich, relativ groß und komplex erscheinen lässt. Und die sind beide eher so plattformartig gestaltet. Also sowohl die Ober- als auch die Unterwelt kann man so plattformerartig durchschreiten. Es gab wie viele Level? 6 oder 7? Oder Welten vielmehr?
7 offizielle Welten. Der Plot-Twist, mit dem alles zu tun hat, der eröffnet noch eine 8., die allerdings sehr kurz ist.
Ja, und diese Welten sind jeweils nochmal aufgeteilt in 5 oder 6 Level, glaube ich.
6 plus diverse Bonus-Stages plus den Boss-Level, der ist auch nochmal extra.
Ja, und so Zwischenbossen gibt's, glaube ich, noch, ne?
Ja, aber die kommen eher in den normalen Leveln, da hast du keine extra Türen. Also man muss sich das so vorstellen, das ist jetzt nicht wie bei einem Super Mario mit so einer Oberweltkarte, sondern eher ebenfalls im Plattformbereich angesiedelt und die Plattformen, da sind dann Türen und die leuchten so, die blinken und dann kann man da reingehen und dann sind da die Level hinter. Und wenn man das geschafft hat, dann schaltet man Teile, die vorher abgedeckt waren, dieses Plattformbereichs, dieser, ja, in Anführungsstrichen Oberwelt, dieses Oberweltbereichs, da schaltet man dann mehr frei und dann kann man in neue Level. Man kann, wenn man Geheimnisse findet, diverse Bonuslevel freischalten. Da gibt's dann Bonusspiele wie Pistolenduell. Es gibt ein Bonusspiel, da muss man Eier fangen, die König DDD auf einen schmeißt. Man darf aber nicht die Bomben fangen, sonst ist es vorbei. Man kann, was gibt's denn noch? Irgendwas gab's noch?
Dieses Crane Fever heißt es, glaube
ich. Ach ja, stimmt.
Das ist so ein Schützenfest-Rummelspiel, wo man mit so einem Greifarm Plüschtiere aus so einem Haufen rausfischen muss. Da kann man so Kirbys aus so einem großen Haufen rausziehen und somit ein extra Leben gewinnen, glaube ich.
Der große gibt sogar 2.
Ja, relativ schwierig.
Genau, da kann man dann diese Bonus-Stages freischalten, indem man in den Leveln halt Geheimnisse entdeckt und man kann auch noch Arenen freischalten. Da kann man dann gegen so Minibosse kämpfen. Also das kann man immer wieder machen, ich glaube, sollen Tomaten sein. Damit kann man seine Lebensenergie auffüllen. Hm. Wenn man die wieder auffüllen möchte, dann kann man halt in so eine Arena gehen. Man kann noch freischalten einen Raum, in dem man seine Waffen auswählen kann. Also das ist vielleicht das Interessanteste an diesem Kirby im Vergleich zu seinem Vorgänger. Das ist nämlich das erste Kirby, bei dem man die Fähigkeiten seiner Gegner übernehmen kann. Also Kirby, das weiß man ja, wenn man Kirby kennt, der wie ein Staubsauger kann er ja alles Mögliche aufsaugen. Und wenn man mit dem Steuerkreuz nach unten drückt, dann kann man die Fähigkeiten der Gegner übernehmen. Zum Beispiel gibt es Gegner, die können Feuer spucken, dann saugt man die ein, dann drückt man mit dem Steuerkreuz nach unten und dann kann Kirby Feuer spucken. Da gibt es, ich glaube, über 20 Fähigkeiten. Also das ist ziemlich viel.
Ja, insgesamt 20, glaube ich.
Ach, sind tatsächlich sogar 20?
Ja, ich glaube schon.
Und das ist ziemlich cool und in diesen Räumen, die da auftauchen, da gibt's dann, je nachdem wie weit man kommt, gibt's dann eine oder zwei von diesen Sonderfähigkeiten, ohne dass man in ein Level nochmal rein muss und sich irgendeine Sonderfähigkeit holt. Man kann die nämlich im Nachgang nochmal besuchen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe den geheimen Level nicht gefunden, ich habe jetzt mir nochmal was überlegt, ich möchte da nochmal hin. Man kann aber, und das finde ich ganz cool, wenn man in den Raum reingeht, also in so ein Level nochmal reingeht, kann man da halt, indem man das Pausenmenü aufruft, jederzeit auch wieder raus. Ja. Also wenn man weiß, am Anfang kommt so ein Feuer, ich hätte jetzt fast Monster gesagt, aber so richtig Monster sind's ja nicht, das ist ja alles so knuffig in dem Spiel, dann kann man halt in den Raum rein, holt sich diese Feuerfertigkeit, drückt aufs Pausenmenü, Exit Level und dann ist man wieder im Hauptmenü, also nicht im Hauptmenü, sondern in der Oberwelt quasi, dann kann man in einen anderen Raum rein. Und dann hat man halt diesen Feueratem, den man dann in dem nächsten Level benutzen kann.
So ähnlich ist es in den Arenen auch. Dann hat man ein bisschen seltenere Fähigkeiten, die man sich dort zulegen kann, wenn man dann den Arena-Gegner besiegt. Und alles in allem hat man dann so ein ganz, ganz leichtes Open-World- oder Backtracking-Gefühl, wenn man so flexibel immer wieder vor und zurück gehen kann, ohne dass man wirklich komplette Level wieder durchspielen muss oder ohne dass es komplett linear sein muss, sondern man kann dann wirklich Eigenschaften, Fähigkeiten, Spielmechanik relevante Sachen immer wieder aus der Vergangenheit wieder zurückholen.
Und es gibt auch in den Leveln teilweise Hindernisse, die man auch nur mit Hilfe bestimmter Fähigkeiten überwinden kann.
Ich erinnere mich ganz gerne an die Kanonen, die zwischendurch rumstehen, wo Kirby reinspringen kann und irgendwo vor dieser Kanone gibt es dann eine Lunte und da braucht Kirby irgendeine Feuerfähigkeit, da gibt es auch mehrere von, um die Lunte anzuzünden, dann muss man schnell in die Kanone springen und dann wird man in einen Bonus, beziehungsweise in einen Secret-Bereich geschossen und dann kann man in der Oberwelt, wie gesagt, wiederum einen Bonusbereich freischalten.
Also nicht nur ein nettes Beiwerk, diese verschiedensten Fähigkeiten, sondern durchaus auch notwendig, um weiterzukommen. Und was auch, finde ich zumindest ganz hilfreich ist, man kann diese Fähigkeiten auch wieder ablegen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise der Feuerspucker Kirby geworden bin und ich habe gar keine Lust mehr auf diese Fähigkeit, dann kann ich die im Pausemenü, glaube ich,
durch Select drücken.
Kann ich diese Fähigkeit wieder ablegen und bin dann wieder der normale Kirby und kann mir die nächste Fähigkeit aneignen. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz nett. Aber so kann man sich auch einfach viele Sachen angucken, ausprobieren und dann findet man auch ganz schnell raus, was man irgendwie gut findet und was nicht.
Genau, man kann da so ein bisschen seinen eigenen Spielstil, dem kann man so ein bisschen frönen. Also wenn man jetzt den Feueratem, der hat jetzt nicht so eine Reichweite, so eine große, hat aber dafür so ein bisschen so eine leichte Streuwirkung nach oben und unten. Es gibt einen Laser, der geht natürlich komplett durch, der hat aber keinerlei Streuung.
Der Laser fliegt aber um die Ecken zum Beispiel.
Ja, stimmt, der prallt an den Wänden ab.
Aber nur wenn die schräg sind.
Mhm, genau.
An schrägen prallt der ab, das ist ganz cool. Oder den Tornado, mit dem man dann über den Bildschirm fegen kann. Da gibt's halt alle möglichen Sachen. Ich habe auch bei weitem nicht alle ausprobiert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist schon ganz cool. Man kann dann halt rumprobieren, was liegt mir am ehesten, welche Fähigkeit liegt mir am meisten. Und die benutzt man dann auch für die normalen Level, behaupte ich jetzt mal, dann auch am meisten. Für einige Bosse bieten sich besondere Fähigkeiten am meisten an.
Was ich schön finde, ist, dass diese Fähigkeiten sich wirklich stark unterscheiden. Also da gibt es, wie du sagtest, im Bereich der Reichweite große Unterschiede, im Bereich der Streuung große Unterschiede. Ob das jetzt zum Beispiel Nah- oder Fernkampf ist, da gibt es auch totale Unterschiede.
Aber auch in der Bewegung, ne?
Genau, wie sehr man sich bewegen kann, ob man anders treiben oder schweben kann oder ob man schneller wird, ob man kontrolliert schneller wird oder ob man unkontrolliert schneller wird. Also so ein Reifen, den kann man ja relativ linear durch den Bildschirm bewegen, aber so ein Tornado, der macht so ein bisschen, was er will. Da hat man auch ein Element des Chaos mit drin und die Unterscheidungen, die sind nicht nur Gimmick, die machen wirklich ganz schön was her.
Definitiv, und du hast sogar bei solchen Fähigkeiten, ich muss jetzt gerade an tatsächlich Feuer und Eis denken, also es gibt ja einmal diesen Feueratem und dann gibt's so ein Feuer, was du um dich herum hast. Wo Kirby dann stehen bleibt, so sich irgendwie zusammenkauert und dann ist Feuer um ihn herum. Und genau das gleiche gibt's auch mit Eis. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, bei Feuer zerplatzt der halt der Gegner und bei Eis auch. Aber bei Eis bleibt der Gegner als Eisblock da und wenn man den dann berührt, dann schnellt dieser Eisblock in einer geraden Linie nochmal über den Bildschirm und damit kann man dann nochmal Gegner im wahrsten Sinne des Wortes kalt machen. Das finde ich ziemlich cool, also dass du solche echte Unterscheidungsmerkmale in diesen Fähigkeiten hast. Das ist ganz geil.
Dass auch Qualitäten mit hinzugenommen werden, also nicht nur an oder aus, tot oder lebendig, sondern auch noch so eine Elementartiefe mit in das Spielprinzip reingelangt.
Ja, das ist sehr, sehr cool.
Und auch an diejenigen, die gar keine Lust auf Konfrontation haben, ist gedacht worden. Zumindest ist mir das so beim Spielen aufgefallen. Also man kann sich ja aufpusten und dann durch die Lüfte schweben und das kann man natürlich auch bis zum oberen Bildschirmrand tun und somit kann man eigentlich bei den meisten Levels, die ich gespielt habe zumindest, die ganze Zeit am oberen Bildschirmrand entlang fliegen, dem Kampfgeschehen der Gegner unten unter einem entgehen und dann einfach bis zum Ausgang schweben und dann hat man den Level auch schon geschafft. Das ist tatsächlich möglich, habe mich auch ein bisschen gewundert, dass das so gut und oft funktioniert und das könnte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen langweilig machen, weil man genau weiß, okay, da werde ich schon irgendwie durchkommen. Also so ganz herausfordernde Momente innerhalb der Level habe ich eigentlich so gut wie nie erlebt, im Gegensatz zu den Bossen, die sind schon gerade im weiteren Verlauf relativ knackig, finde ich.
Ja, da gibt es ein paar knackige, das stimmt.
Also so ganz einfach fand ich die alle nicht, ich fand selbst die ersten beiden Bosse nicht so mega einfach, aber im Vergleich zu den normalen Leveln, die schon sehr, sehr einfach sind, sind die schon relativ schwer.
Also man muss aber auch dazu sagen, im weiteren Verlauf, du kannst nicht in jedem Level oben über die Gegner drüber schweben.
Nicht in jedem. Es gibt ja auch so Labyrinthe später, wo das nicht mehr möglich ist. Aber
genau. In den ersten paar kannst du das definitiv recht locker machen. Es gibt auch im späteren Verlauf immer wieder Abschnitte. Also du hast ja die einzelnen Level in diesen Welten sind ja so aufgebaut, dass du einen Bereich hast, ähnlich wie bei Mario und dann kommst du zu einer Tür und dann kommst du aber noch nicht raus aus dem Level. Das ist echt schnell gemacht, so zu einer Tür und dann kommt ein neuer Abschnitt und dann kommt nochmal ein neuer Abschnitt und nochmal und dann kommt irgendwann eine Tür, über der flackern so Sterne und das ist dann die Tür, durch die man wieder in die Oberwelt kommt. Dann hat man den Level erst geschafft und da gibt's definitiv viel Abwechslung, wie ich finde, in den Leveln. Du hast schon recht, es gibt viele Level, da kannst du einfach, oder sagen wir, es gibt viele Levelabschnitte, da kannst du einfach oben drüber fliegen, aber wie gesagt, gerade im späteren Verlauf gibt's auch genug, wo das nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, wo es dann auch fliegende Gegner gibt, da kannst du in einem Kampf nicht ausweichen, weil die dann auf dich zugeflogen kommen, dann musst du dein Luft mal rauslassen und musst dann die im richtigen Moment treffen, dann musst du deine Luft schnell wieder aufblasen, damit du weiterfliegen kannst, also es ist definitiv kein mega herausforderndes Spiel, das ist total machbar. Ich würde schon sagen, dass das ein Spiel ist, das können Kinder, kleine Kinder super spielen, aber es ist jetzt auch kein Spiel, was ein reiner Spaziergang ist. Es gibt schon ein paar knackige Stellen in dem Spiel, aber an Revenge of Shinobi, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt, kommt das nicht so ganz ran.
Es ist sehr liberal, also es überlässt dem Spieler sehr viele Entscheidungen, wie schwer er es sich machen möchte. So möchte er wirklich die Fähigkeiten alle ausreizen, möchte er die Geheimnisse finden, möchte er sich gut auf die Gegner, Endgegner vorbereiten oder ne, versucht er drüber herzuschweben, da wird man zu nichts gezwungen.
Aber wo wir gerade ja auch bei dem Schwierigkeitsgrad sind, der Masahiro Sakurai, der sollte für Nintendo ja, also der hat ja auch schon das erste Kirby gemacht, Kirby's Dream Land auf dem Game Boy und da gab's ja diese Fähigkeit von Kirby, dass er Kräfte übernehmen kann, das gab es ja da noch nicht. Wie gesagt, auf dem NES bei Kirby's Adventure, das war das erste Spiel, wo die das halt eingeführt haben. Und die wollten ursprünglich tatsächlich Kirby's Dream Land 2 machen. Und der Herr Sakurai, der hat dann halt gesagt, er möchte gerne ein Spiel machen, was sich auch an ein wenig erfahrene Spieler richtet. Denn Kirby's Dream Land soll wohl ein wirklich einfaches Spiel sein. Das ist so konzipiert gewesen, dass es halt für Spieleanfänger gedacht war auf dem Game Boy. Und Kirby's Adventure sollte dann halt auch für, heute würde man Hardcore-Gamer sagen, ich glaube damals, oder Core-Gamer, damals gab es diese Begrifflichkeiten ja noch nicht. Aber mit Kirby's Adventure sollten halt auch Spieler, die schon Erfahrungen mit Mario und Co. hatten, ihren Spaß haben.
Das passt ja ganz gut zu dem, was Philippe auch gerade gesagt hat. Also da wird jeder irgendwie fündig werden, ob man jetzt Lust auf Stress und Action hat oder es eher gemütlich angehen lassen möchte, da wird jeder sicherlich sein eigenes Spieltempo finden.
Mhm, ja, würde ich auch sagen.
Wir haben es ja alle zum ersten Mal gespielt. Wie habt ihr es gespielt? Oder worauf vielmehr? Auf welchem System?
Also ich habe es auf meinem NES Classic Mini gespielt, das mir meine Freundin, ja, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, im Veröffentlichungsjahr Ende 2016 tatsächlich zu Weihnachten geschenkt hat. Das Ding war überall ausverkauft. Ich sagte es da schon. Ich weiß nicht, wem sie ihre Seele verkauft hat, dass ich noch eins gekriegt habe. Ich habe mich damals tierisch gefreut, habe das auch damals ein bisschen bespielt, habe dann tatsächlich auch irgendwie durch dieses Ding halt meine Retro-Liebe wiedergefunden, also die Liebe zu diesen ganzen alten Spielen. Und ja, es lag jetzt tatsächlich relativ lange in der dazugehörigen Tasche und ich habe mir das jetzt nicht nehmen lassen, das darauf zu spielen und nicht auf einem Raspi oder irgendwie auf einem Emulator oder so. Gut, ist natürlich auch ein Emulator, aber eine offizielle Nintendo-Konsole. Und ich habe mir tatsächlich extra dafür von 8BitDo, die mag ich ja sehr gerne, die stellen ganz tolle Controller her. Da habe ich mir den sogenannten N30, also N30 gekauft. Der ist genauso aufgebaut wie ein NES-Controller, hat noch zwei Button mehr, A und B mit Turbo-Funktion. Und mit dem Laser habe ich die tatsächlich auch das eine oder andere Mal benutzt. Das war ganz cool, weil die Controller vom NES Classic Mini, die sind ja unfassbar kurz. Also ein Meter, wenn überhaupt. Also die sind ja so kurz. Und das Ding ist halt mit Funk 2.4G und das hat super funktioniert. Toller Controller. Es hat richtig Spaß gemacht, damit zu spielen. Bin sehr froh, dass ich mir den gekauft habe. 25 Euro hat der gekostet. Und ja, so habe ich es gespielt. Das erste Mal, wie du gesagt hast. Und es war für mich tatsächlich auch überhaupt das erste Mal ein Kirby. Ich habe noch nie ein Kirby-Spiel gespielt.
Also kam bei dir schon echtes NES-Feeling rüber, kann man sagen. Also mit dem Controller und dem NES Mini.
Total, total, absolut. Also ich hab keinen NES, ich hatte ja auch nie einen NES und ich hätte es jetzt auch übertrieben gefunden, mir dafür ein NES zu kaufen, um es auf Original-Hardware zu spielen, aber ich habe probiert, mit dem, was ich hatte, so original wie möglich, beziehungsweise habe mir ja, wie gesagt, diesen Controller noch dazu gekauft. Ich stehe einfach auf diese 8-Bit-Do-Controller und ich habe ein Controller-Problem. Jetzt ist es raus.
Philippe, du auch?
Ich hatte ein Controller-Problem. Aber ein anders gelagertes. Also als ich gerade dir zugehört habe, Markus, da dachte ich, ach ja, diese klaren, scharfen, geraden, definierten Kanten des NES-Controllers, wie sie so in der Handfläche liegen, sodass man sich denkt, es sieht absolut unergonomisch aus und ist es eigentlich auch, aber irgendwie ist es total griffig. Und der NES-Controller war der einzige, der ausschließlich konkave Aktionsknöpfe hatte. Alle anderen waren konvex. Oder die Mehrzahl waren konvex. Und dann hat man auch diese scharfe Kante am Daumen immer, diese kreisrunde scharfe Kante. Das hab ich sofort direkt alles wieder gefühlt, nur von deiner Erzählung. Hat sich sofort
genau
in den Vordergrund gedrängt.
Und genau das hat dieser Controller tatsächlich auch. Also die Buttons sind genauso. Und ich habe ja an Nintendo-Controllern, also an NES-Controllern tatsächlich nur die Controller vom NES Mini. Ich habe sicherlich auch mal einen echten NES-Controller in der Hand gehabt, aber das ist so lange her, dass ich da keine echten Erinnerungen dran habe. Aber was man halt so hört, sind die Controller vom NES Mini total nah oder im Prinzip sind das NES-Controller, nur mit einem anderen Port. Und der 8-Bit-Do-Controller, der fühlt sich genauso an wie so ein NES-Controller, die scharfen Kanten und so. Und ich wollte einfach dieses NES-Feeling haben. Wenn ich schon mal ein NES-Spiel spiele, dann verdammt noch mal mit NES-Feeling.
Und das Layout ist auch perfekt dafür. Also total beknackt, alles linear, aber irgendwie fühlt es sich doch wieder genau richtig an. Wenn man mit dem Daumen quer über B und A-Knopf liegen kann, um da kombinierte Aktionen zu bringen, das ist genau richtig.
Mit heutigen erwachsenen Daumen kann man sogar auf beiden Knöpfen gleichzeitig liegen.
Und zwar nicht quer, sondern längs.
Ah nee. Ja, genau. Und dann immer so hin und her wippen. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Kann man machen.
Bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte ein anderes Controller-Problem. Der Einfachheit halber wollte ich das Spiel eigentlich auf dem RetroArch spielen, auf dem PC, weil der PC eh immer aufgebaut ist. Und dann müsste ich nichts anstöpseln und abstöpseln und keine Ahnung was und wäre flexibel damit gewesen. Aber haha, von wegen Einfachheit. Beim Versuch, einen sich gut anfühlenden Controller anzuschließen, hatte ich dann irgendwann auf meinen DualShock 3 zurückgegriffen und versucht, den anzuschließen. Und es hat auch erst problemlos geklappt, ging alles sofort. der PC hat sofort gedacht, mit ein bisschen Software-Trickserei, dass das ein Xbox 360-Controller ist. Und dann war das alles flöten. Und dann musste ich erstmal eine Stunde lang wieder alles installieren. Also ich hatte auch ein Controller-Problem. Und letzten Endes ist es einfach nicht dasselbe mit dieser Kreuzanordnung von Aktionsbuttons zu spielen. Ist einfach nicht dasselbe. Aber irgendwie findet man rein. Und dann war das auch je nach Emulator eigentlich ganz okay. Also es gab bei manch einem totale Grafikschwierigkeiten, da sprang das ganze Bild auf und ab, aber letzten Endes ließ es sich ganz gut runterspielen und dann kam ein bisschen altes NES-Gefühl auf. Wie in alten Zeiten. Was hast du benutzt, Tobi?
Ich habe es auf meinem Raspberry Pi gespielt, also auch emuliert, habe einen Retrobit Mega Drive Controller benutzt, also wirklich ein Potpourri verschiedenster Hersteller, Marken und Systeme. Und ja, mein Problem war gar nicht so sehr der Controller, sondern das Gameplay. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich bin bis in Welt 4 gekommen. Ja, lief auf der Recallbox, die ich da drauf laufen habe, ganz gut. Hat hier und da natürlich ordentlich geflickert, wie sich das gehört. Also das Feeling kam dann durchaus auf. Und was mir auf jeden Fall zugute kam, war die wunderbare Speichern- und Ladenfunktion der Recallbox. Also nicht nur für den Fall, dass man mal irgendwie, wenn es später geworden ist, vielleicht eine Pause machen will, am nächsten Tag weiterspielen wollte, sondern ich habe tatsächlich auch einfach wirklich oft neu geladen oder Dinge wiederholt, weil mir das einfach zu nervig und stressig war. Also ich hatte da nicht den Anspruch, das so nativ wie möglich durchzuspielen. Und was man vielleicht noch zur Original-Cartridge sagen kann, sie war eine der wenigen Nintendo- oder NES-Cartridges, die mit einer Spielstandspeichern-Funktion daherkam. Also man konnte auf der Cartridge insgesamt 3 Spielstände speichern. Ich glaube sogar mit Fortschrittsanzeige.
Ja, gab eine Fortschrittsanzeige.
Das war für damalige Verhältnisse, also gemessen an der großen Anzahl von NES-Spielen, die es so gab, es waren, glaube ich, knapp 700, gar nicht so häufig. Also es gab so circa 60 NES-Spiele, die diese Speicherfunktion mitgebracht haben. Im Vergleich zu den 700 sind das natürlich gar nicht so viele.
Ich habe tatsächlich auch, ich muss es zugeben, ich habe am Anfang mir ganz fest vorgenommen, das auch so zu spielen, wie man früher ein NES-Spiel gespielt hat. Ich habe dann Leben verloren. Ich habe dann, ich weiß nicht mehr in welchem Level, mein erstes Continue benutzen müssen, habe dann auch noch ein zweites Continue benutzt und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, kack drauf und habe auch angefangen zu speichern. Also ich habe es irgendwann dann auch gemacht und ja, ich glaube, der ein oder andere Bossgegner war dadurch, also ich habe dann immer noch Leben verloren. Ich habe dann nicht immer und alles abgespeichert, aber ich habe es zwischendurch schon mal benutzt, ja doch.
Wie ist das so grundsätzlich bei euch mit, ich will nicht sagen cheaten, aber sagen wir mal zumindest unerlaubt speichern und neu laden?
Ja, ich nutze das schon, nutze ich schon, weil ansonsten, ich glaube, würden mich viele alte Spiele einfach zu sehr frusten.
Ja, geht mir auch so. Da steht bei mir auch, steht und fällt der Spielspaß definitiv mit.
Das Verhältnis von Zeit, in der man spielen kann, zu Schwierigkeitsgrad eines Spiels, das wird dadurch ganz angenehm aneinander angepasst. Also hätte ich ganze Nachmittage, die ich unbedingt vor einer Konsole verbringen wollte, dann wäre das nochmal was anderes. Aber so möchte ich doch ein bisschen schneller durch das Spielerlebnis durchkommen, ohne so viel grinden zu müssen.
Ja, das geht mir ganz genauso.
Also, wir sprachen gerade schon über die Cartridge und über ihre Speicherfähigkeiten. Apropos Speicherfähigkeiten der Cartridge, wisst ihr, wie groß das Spiel war?
War das nicht eines der größten auf dem NES?
Ich hätte jetzt auch gesagt, es muss riesig gewesen sein.
768 Megabits.
Das ist groß, oder?
Das ist irgendwie gefühlt riesig. Also angeblich sollen das 768 Megabit sein und damit wäre es das offiziell größte, also vom Speicherumfang größte NES-Spiel, was es gegeben hat.
Ja, war mir doch so, dass es eines, ich hätte jetzt gedacht, das ist eines der größten, aber wenn es sogar das größte war, ja, okay. Sieht man dem Spiel auch an. Also ist schon, wie Tobi zwischendurch ja auch mal sagte, für NES-Verhältnisse wirklich ein schönes Spiel.
Ja, das stimmt. Also dafür, dass es vom NES ist, musste es 93 ganz schön mithalten mit der hauseigenen Konkurrenz.
Ja. Definitiv.
Und 93, ne, das muss man auch mal dazu sagen, da hat die PlayStation schon um die Ecke geschielt. Die kam nämlich ein Jahr später, also 94 in Japan, Ende 94 wurde da schon die PlayStation veröffentlicht.
Und dann noch 1,7 Millionen Exemplare verkaufen. Chapeau, das ist schon ganz okay für ein so in die Jahre gekommenes System.
Apropos Größe eines Kirby-Spiels, die Größe von Kirby, weiß die vielleicht jemand?
Die weiß ich tatsächlich. Die habe ich recherchiert. Nein. Doch, die habe ich wirklich recherchiert. Schön, dass du fragst.
Dann sag
so
es
ganz
doch
spontan.
Mal.
Ja, war mir gerade irgendwie so danach.
Laut dem Handbuch von Super Smash Bros. Ist Kirby 20,32 Zentimeter groß.
Oder 8 Zoll, je nachdem.
Na, wir haben hier das metrische System, darum wissen wir nicht, was ein Viertelpfünder ist. Wie fandet ihr denn so die Musik? Kann man dazu sagen, der Komponist war, oder die Komponisten waren Hirokazu Ando und Jun Ishikawa. Wie fandet ihr denn die Musik?
Also sie war vorhanden. Und
was für ein Kompliment.
Nee, ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich sie ein paar Mal irgendwie doch im Ohr hatte. Ich finde, die war auch ganz gut ans Level-Design angepasst. Das hat irgendwie insgesamt ein ganz nettes Gesamtpaket so ergeben. Das war, also die visuelle Ausgestaltung von den Level ist relativ bunt und quietschig und fröhlich und niedlich. Und das hat die Musik auf jeden Fall bedient. So, das meiste sind so Abtempo-Stücke eher. Es ist relativ flott und stört nicht. Ist jetzt aber auch kein Soundtrack, den man sich so, glaube ich, nebenbei einfach nochmal so anhören würde. Ging mir zumindest so.
Würde ich genauso sehen.
Also ich mag ja 8-Bit und Chiptune und höre mir das auch gern an und finde da so meinen ganz eigenen Reiz daran. Aber irgendwie scheine ich diesmal gestresst gewesen zu sein oder so. Ich konnte mich nicht so richtig drauf einlassen auf das Spiel, auf die Musik meine ich. Und deswegen ist die etwas an mir vorbeigezogen. Vielleicht ich sehe deswegen etwas generisch und irgendwie vorhanden, so wie Tobi das sagte. Also definitiv handwerklich sauber gemacht und es unterstützt auch dieses quietschig-bunte. Da gab es vielleicht andere Spiele, die es leichter bei mir hatten.
Ja, ich sehe das genauso. Ich würde auch sagen, also es gibt so einen Tune, den, das habe ich sogar tatsächlich aktuell im Ohr. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Level das ist. Vielleicht spielen wir das mal an.
Ja, auf jeden Fall. Gerne. So oder so ähnlich klingen im Prinzip alle Stücke, zumindest habe ich sie so in Erinnerung.
Genau, also das ist halt alles super fröhlich, es ist halt alles super knuffig und halt auch sehr Nintendo, wie ich finde. Mhm. Ich finde, das ist super Nintendo-Mucke, also super im Sinne von, das ist sehr an mich an Nintendo-Musik erinnert, an typische 8-Bit-Nintendo-Musik, aber ich sehe das genauso wie ihr und sage, ja, der große Hit war es jetzt nicht.
Übrigens, die Herren Ando und Ishikawa, also die beiden Composer, die haben fast alles, was sie so taten, gemeinsam getan. Also auch die gesamte Kirby-Reihe gemeinsam musikalisch entwickelt. Und die sind auch heute immer noch gemeinsam aktiv und haben zuletzt an Kirby Clash gearbeitet auf der Switch.
Ach cool. Okay, das finde ich aber ganz cool. Das finde ich nett.
Ja, hat so was Freundliches, Gemütliches. Wenn so zwei ältere Herren heutzutage noch Musik für Computerspiele entwickeln.
Und was vielleicht noch zu erwähnen wäre, das Spiel kam neben dem NES, wo es ja 93 erschien, kam das auch noch für den Game Boy Advance raus in den Jahren 2002, 2003, je nachdem, wo man sich befunden hat. Zu dem Zeitpunkt ist es 2002 oder 2003 veröffentlicht worden. Es kam auch noch auf dem Nintendo 3DS 2011, 2012 raus.
Hat es jemand mal gespielt in aktuellerer Fassung?
Nein.
Philippe, kennst du irgendwas davon?
Ich muss gerade überlegen, ob ich Kirby in irgendeinem Zusammenhang mal gehabt habe, in irgendeinem Spiel, nee, noch nicht mal bei den Smash Brothers irgendwo ein Kirby dazwischen gehabt.
So, bevor wir, und das würde ich ganz gerne wissen, bevor wir zu unserem persönlichen Fazit kommen. Tobi, du hast ja gesagt, dass du das Nintendo-Magazin von damals hast. Wie kam das Spiel denn im Nintendo-Magazin damals an?
Ja, das ist ehrlicherweise ein bisschen enttäuschend gewesen. Ich habe als Club-Nintendo-Mitglied natürlich diese Zeitschrift bekommen und sie hier auch immer noch vorliegen. April 94, wie gesagt. Und das Cover ziert vollflächig ein riesig großer Kirby. Und da steht auch fett drauf. Nintendo Superstar Kirby erobert die Herzen der Videospieler. Und man könnte meinen, dass der jetzt eine sehr ausführliche und ausdifferenzierte Kirby-Review-Analyse oder sowas drinsteckt. Leider sind es nur die letzten oder vorletzten 3-4 Seiten, die da Kirby gewidmet wurden. Und da wird im Prinzip auch nur, wenn ich das richtig sehe, das erste Level beschrieben. Oder ich weiß noch nicht, ob es das erste ist oder ein Level beschrieben mit abgedruckten Screenshots, also zusammengemappten Screenshots, die dann eben die gesamten Maps ergeben. Und dann wird das so ein bisschen beschrieben und ein bisschen Geschichte erzählt, aber leider wird hier kein redaktionelles Fazit geboten.
Schade.
Hatte ich mir auch tatsächlich ein bisschen mehr von erhofft.
Also es war eher Verbraucherinformation.
Ja, genau. Eigenwerbung könnte man auch sagen.
Ja gut, Club Nintendo Magazin könnte man sich vorstellen. Aber wo wir gerade nochmal im Nintendo Magazin blättern, das amerikanische Nintendo Magazin, das es ja auch immer noch gibt, glaube ich zumindest, also 2009 gab es das zumindest noch, da wurde nämlich Kirby's Adventure auf Platz 69 der besten Spiele auf einer Nintendo-Konsole gelistet. Also überhaupt auf allen Nintendo-Konsolen zu dem damaligen Zeitpunkt. Ist schon nicht schlecht, oder?
Ich hätte fast ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Aber wie viele Spiele sind auf so vielen Nintendo-Konsolen? Ja, und dann?
Stimmt, es ist nicht nur das NES, ne? Da hatten wir ja 700 Titel, hatte ich vorhin gesagt. Boah, dann müssen das ja insgesamt einige tausend sein. Ja, stimmt, dann ist es doch ziemlich gut. Ja.
Na, also, okay. Würde ich auch sagen.
Wenn man bedenkt, was es für Franchises gibt. Also erstmal gibt es einige Marios, die besser gelistet sein werden. Dann gibt es so einige Zeldas, die besser gelistet sein werden. Und dann haben wir ja nur die Nintendo-Veröffentlichungen durchgekaut. Und dann können wir bei Capcom anfangen mit all dem Street Fighter und Mega Man. Und dann können wir auch noch die alten Final Fantasies aufzählen. Also da hat sich dieses kleine rosa Knuddelding ganz schön gut hochgearbeitet.
Konami, die Contra-Reihe, ne? Turtles in Time, also da gibt's schon ein paar echte Hochkaräter auf Nintendo-Konsolen und wir sind jetzt ja auch nur im Retro-Bereich unterwegs, also wir sind ja noch gar nicht wirklich auf Switches, auf Wiis oder was weiß ich was, ne, was es da noch gibt.
Ja.
Ja, okay, wenn das Nintendo-Magazin mit ihrem Fazit uns so enttäuscht, dann machen wir jetzt halt unser persönliches Fazit. So, Pech gehabt.
Also ich hatte keinen Vertrag mit Kirby vorher. Als Kirby damals erschien, dachte ich, ist das euer Ernst? Das soll euer Character-Design sein? Ein Kreis? Wollt ihr mich veräppeln? Also so viele coole Charaktere und so viele kreative Charaktere und ihr setzt mir einen Kreis vor. Dadurch hat sich ergeben, dass es überhaupt eine Ehrenrunde werden konnte, weil ich mich da verweigert habe damals. Und diese oberflächliche Betrachtung, die wurde jetzt ein bisschen bestraft und jetzt stehe ich da wie der Doofe, weil ich mir die Spielmechanik einfach nicht angucken wollte, die in gewisser Weise doch zukunftsweisend und zielführend war. Also wenn man sich dann anschaut, dass später in späteren Spielen dieses Kopieren von Eigenschaften oder von Fähigkeiten noch weiter ausgebaut worden ist und dann zum Beispiel auch mehrere Fähigkeiten kombiniert werden konnten, dann hat das ganz schön was losgetreten und insofern ist es in sich ein kurzweiliges Erlebnis, was das Spielerische anbelangt, grafisch ansehnlich, ob jetzt mit oder ohne Flickering, es ist ganz nett gestaltet und man kommt in eine gute Spielstimmung, auch wenn es auch viel, sagen wir mal, Historisches mitbringt. Also das Ganze als einen Zwischenschritt zu betrachten, ist auch ein großer Teil des Reizes dieses Spiels, finde ich. Und somit habe ich ein wohlgesonnen geneigtes Fazit für dieses Spiel übrig. Wie sieht das Fazit bei euch aus? Bei dir, Tobi?
Also ich finde, das Spiel ist ganz launig und sieht auch wirklich ganz hübsch aus. Also gerade für ein 8-Bit-NES-Spiel sieht das wirklich ganz, ganz hübsch aus und reizt die Farbpalette auch ganz gut aus. Aber es lebt, wie du sagst, glaube ich, durchaus von der Stimmung. Also von diesem quietschigen, niedlichen, japanischen irgendwie. Das macht aus meiner Sicht so ein bisschen die Spielatmosphäre aus, denn spielerisch, zumindest was das Leveldesign angeht, gibt es finde ich nicht allzu viel her. Klar, da sind dann so diese Details, die du auch gerade gesagt hast, dem Kopieren von Fähigkeiten und so weiter, die cool sind und die das Ganze auch aufwerten. Rein spielerisch hat es mich nicht so richtig gepackt und motiviert. Und auf mich hat auch das Level-Design visuell ein bisschen beliebig und austauschbar gewirkt. Also da hat sich für mich nicht so ein richtiger roter Faden erschlossen, wie man ihn zum Beispiel in der ganzen Mario-Reihe hat. Obwohl die Namen der Level einiges mehr versprechen. Da ist man im Vegetable Valley, auf Ice Cream Island und auf dem Joghurt Yard unterwegs.
Joghurt Yard ist voll geil.
Das hat also vom Namen her, finde ich, total viel Potenzial. Und da stellt man sich ein bisschen mehr drunter vor, als es dann tatsächlich hergibt, finde ich. Nichtsdestotrotz ist es ein kurzweiliges, nettes Spielchen. Und ich habe auch das ganze Franchise ein bisschen unterschätzt. Also, dass es jetzt wirklich so erfolgreich war und dass es so viel Wellen geschlagen hat, auch so in Richtung Anime, Manga, Comics. Ja, das wusste ich vorher auch gar nicht, war mir gar nicht so klar. Und da bin ich natürlich dann doch ein bisschen beeindruckt gewesen von Kirby. Aber ich denke, es wird bei dieser Ehrenrunde bleiben bei mir.
Bevor ich zu meinem Fazit komme, Tobi, du hast gerade noch die Farbpalette erwähnt. Mhm. Die einzelnen Level, wenn man die Anfangsbuchstaben rückwärts liest, rückwärtige Botschaften, dann kommt daraus R-O-Y-G-B-I-V. Und das steht für Red.
Das ist der Regenbogen.
Ja, richtig.
Vermute ich mal.
Das ist der Regenbogen, das ist korrekt. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo and Violet. Das fand ich total nett. Und die ganzen, die Farbcodes dieser Level gehen auch so ein bisschen in die Richtung. Ich finde, die Designer haben sich ein paar echt nette Sachen ausgedacht für das Spiel. Ich finde, das Übernehmen von Kräften der Gegner finde ich echt cool. Und es macht auch schon Spaß, damit rum zu experimentieren. Ich sagte ja am Anfang schon, dass ich jetzt nicht so der ganz große Jump'n'Run-Fan bin. Ich habe das Spiel trotzdem ganz gerne gespielt. Ich habe es ja auch durchgespielt und hatte da auch den Anspruch an mich, das durchzuspielen. Beziehungsweise, gut, wenn ich das total kacke gefunden hätte, hätte ich es auch nicht durchgespielt. Definitiv nicht. Aber ich fand es gut genug, dass ich es halt durchspielen wollte. Alles in allem ist Kirby auf jeden Fall echt putzig und ja, ich glaube, meine Freundin, die hängt da auch noch ein bisschen mit drin, weil die hat Kirby tatsächlich damals auf dem NES gespielt. Ich habe das gespielt und sie hat hier teilweise so ihren Kram nebenbei gemacht und hat mir dann immer mal wieder zugeguckt beim Spielen und meinte, ach ja, das kenne ich noch und ach ja, das weiß ich noch, jeder musste das und das machen und so. Das war auf jeden Fall ganz cool, die hatte das damals auf dem NES. Da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil sie da irgendwie ein bisschen mit drin hängt. Das hat schon Spaß gemacht dann mit ihr. Aber ich muss auch sagen, alles in allem war es mir, also so richtig warm wurde auch ich nicht mit Kirby. Das hat ein paar echt coole Ideen und ich mochte dieses Minispielchen auch, das hat Spaß gemacht. Aber so der letzte Funke ist für mich auch nicht übergesprungen, muss ich sagen. Also ist ein solides Spiel, ein absolut solides Spiel. Und wie Philippe, glaube ich, du hast es, glaube ich, gesagt, ne, dass diese Entwicklung, wenn ich mir vorstelle, wie das erste Spiel gewesen ist, noch ohne dieses Übernehmen dieser Fähigkeiten und wie dann vielleicht die späteren Spiele geworden sind, werden würden, wenn man es weiterspielen würde, das stelle ich mir dann schon spannend vor.
So dass es mehr Wegbereiter als Meisterwerk an sich ist.
Ja, vielleicht tun wir dem Spiel auch ein bisschen Unrecht und ein paar von euch, liebe Hörer, werden jetzt sagen, wie könnt ihr nur? Wir haben, Achtung, Wortwitz, keine rosarote Brille auf.
Es ist auch ein bisschen das Risiko an der Ehrenrunde, weil wir eben nicht nostalgisch rangehen an diese Spiele und dann kann es manchmal auch ein bisschen harsch werden. Ja, da gebe ich zum Beispiel Tobi recht, dass es mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, da eine Corporate Identity im Leveldesign zu finden, dass man dieses eine wiederkehrende Merkmal oder so oder diesen einen Stil dann so richtig wiederfindet, der nicht generisch süß ist. Vielleicht hätte es das den Unterschied gemacht, vielleicht hätte es was anderes sein können. Also insofern teile ich mit euch beiden die Meinung, dass es nochmal ein bisschen runder hätte werden können, noch runder als Kirby ohnehin schon ist.
Ja. Sind wir ja relativ einer Meinung, glaube ich.
Ja, dann haben wir es mal wieder, oder?
Sieht zwar aus.
Nein. Nicht so schnell.
Oh, Philipp hat aufgepasst.
Ah, der Plot-Twist.
Für die eisernen Zuhörer, die sich einfach nicht abwimmeln lassen.
Okay, los, Markus, du hast noch was auf Lager. Willst du noch was loswerden?
Ich lasse mich breitschlagen von euch. Ich erzähle es. Für alle, die es nicht wissen wollen und die dieses epische Meisterwerk völlig unvoreingenommen und spoilerfrei erleben wollen, die schalten jetzt bitte aus und geben uns ein positives Ranking auf iTunes oder Apple Podcasts. wie auch immer das jetzt gerade aktuell heißt. Für alle anderen, die jetzt dranbleiben, die werden jetzt erfahren, dass Kirby im letzten Level natürlich auf König Dedede trifft und mit Geschick kann man den auch besiegen. Das ist einer der tatsächlich schwereren Endgegner, wie ich finde. Der hat mir schon was abverlangt. Da musste ich tatsächlich auch mal zwischenspeichern. Ansonsten hätte ich, glaube ich, noch ein Continue gebraucht. Danach stellt sich aber heraus, dass DDD das nicht aus den, dieses Zepter, dieses, wie heißt das? Das Sternenzepter?
Sternenzepter, ja.
Dass DDD das Sternenzepter nicht aus Bosheit gestohlen hat, zerbrochen und die Stücke an seine Freunde verteilt hat, um sie zu verstecken. Nein, und zwar gibt es einen Bösewicht namens Nightmare und der will das Zepter für sich haben. Und Nightmare, Albtraum. Und wir sind ja im Traumland. Wir können uns vorstellen, was das für ein finsterer Gesell sein muss. Ja, und dann ist es nämlich so, dass DDD Kirby einsaugt, ähnlich wie Kirby das immer macht, und ihn wie so eine Kanonenkugel nach oben schießt. Und dann ist Kirby im Weltraum und kämpft dort gegen Nightmare. Da gibt's, und dann ist, das ist der besagte, wie ich vorhin schon mal sagte, der besagte Level 8. Der besteht dann aber auch nur aus zwei Teilen, die ich aber richtig cool fand. Also das war echt cool. Da hat man dann so eine, Nightmare ist am Anfang so eine Kugel, so eine, mit so Sternen drauf. Und der schießt mit Sternen auf Kirby. Und Kirby wiederum schießt Sterne auf Nightmare. Und das hat dann tatsächlich so ein bisschen
im R-Type-Modus.
Genau, das hat dann tatsächlich so einen leichten Schmapp-Vibe. Also man muss dann halt den Projektilen von Nightmare ausweichen und selber Nightmare treffen. Wenn man ihn da besiegt hat, ist das Spiel noch nicht vorbei. Denn dann taucht Nightmare in seiner eigentlichen Form auf. Der ist so eine Gestalt mit so einem Gesicht und so einem Mantel. Und unter diesem Mantel, den er manchmal hochhebt, um Sterne wiederum auf Kirby zu verschießen, da glitzert es drunter und darauf muss man schießen. Das ist auch gar nicht mal so einfach, da musste ich tatsächlich diverse Male zwischenspeichern. Das hat mich trotz Zwischenspeichern Leben gekostet. Das ist schon ein ganz schön schwerer Endgegner, der ist schon knackiger. Und das hat aber echt Spaß gemacht, das war richtig cool und im Abspann, was ich zwischendurch schon mal erwähnt hatte, kommen dann nochmal alle Endgegner vor und man sieht, mit welchen Waffen, mit welchen Fähigkeiten die Endgegner am besten zu besiegen sind. So, aber jetzt haben wir's.
Fantastisch. Lässt sich denn an unserer eben gedrehten Ehrenrunde etwas darüber sagen, ob denn früher möglicherweise doch alles besser war?
Also da wir festgestellt haben, wir haben keine rosarote Brille auf, ist es bestimmt früher besser gewesen, solche Spiele zu spielen, weil man da nochmal etwas enthusiastischer und im damaligen Kontext auf dieses unfassbar krasse NES-Spiel getroffen ist und noch nicht genug Geld für ein SNES hatte und die PlayStation war sowieso irgendwie überhaupt nicht zu erreichen und dann wäre man bestimmt völlig steil gegangen. Oh mein Gott, man kann ja sogar speichern. Also ich glaube, früher wäre Kirby viel besser gewesen.
Du meinst, wenn wir es früher gespielt hätten?
Genau.
Also selber schuld, könnte man sagen.
Ja, das ist, ja, da kann ich mich anschließen. Ich fand das Spiel ja auch, es ist ja kein schlechtes Spiel. Das war ja, wenn man auf Jump'n'Runs steht, wenn man einfache Spiele mag, oder es ist ja auch nicht komplett einfach. Es gibt eine Lernkurve in dem Spiel, es ist knuffig und es ist kein schlechtes Spiel. Und wenn man seinen Kindern irgendwas geben möchte, was wirklich kindgerecht ist, was nicht gewaltverherrlichend ist, dann kann man Kirby total, ich meine, man kann ja sowieso fast alles von Nintendo dann einem Kind vorsetzen, aber Kirby ist noch mal eine Schippe obendrauf, ist noch mal mehr knuffiges Nintendo und ich würde sagen, ja, wenn man es damals gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber es gibt ein paar Jump'n'Runs von heute, die definitiv besser sind als Kirby's Adventure. Tut mir leid.
Es gibt auch ein paar Jump'n'Runs von damals sogar, die besser sind als Kirby. Aus meiner bescheidenen Sicht.
Hast du auch recht.
Aber es liefert eigentlich genau das, was man von einem Nintendo Jump'n'Run erwartet, finde ich. Also damals wie heute. Aber ich hake mich da auch einfach mal bei euch ein und sage, früher hätte mir das wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht, als ist das heute der Fall war. Dann danken wir vielleicht erst einmal an dieser Stelle allen unseren lieben Hörern, die es bis jetzt geschafft haben, und freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns vielleicht den ein oder anderen Kommentar oder eine nette Bewertung da lasst auf Apple Podcasts, auf YouTube, bei Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder sonst irgendwo. Sagt uns, wie es euch gefallen hat, wie euch Kirby gefallen hat.
Wenn jemand, also was mich tatsächlich auch interessieren würde, wenn jemand das ähnlich wie wir nachgeholt hat, hat er da andere Erfahrungen gemacht oder sieht er das ähnlich wie wir? Also wir sind jetzt zu dritt und sehen das alle relativ ähnlich. Ist das vielleicht tatsächlich so ein Ding, wenn man dieses Spiel nachholt? Also Revenge of Shinobi kam ja eine ganze Ecke besser bei uns weg.
Das stimmt. Mhm. Waren wir uns auch, glaube ich, relativ einig. Mhm. Ja, schreibt es uns. Ich glaube, in unserer Twitter-Timeline müsste noch ein bisschen Platz sein. Also gerne her mit euren Erfahrungen.
Dann machen wir den Sack zu und schließen den Kreis. freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, dass wir uns in 2 Wochen auch nochmal wiederhören. Und danach in 2 Wochen und danach in 2 Wochen und danach in 2 Wochen. Und macht euch bis dahin die Zeit nicht zu lang. Wir hören uns.
Bis dahin.
Ciao. Bleibt der Drücker. Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich habe vor ein paar Jahren mal ernsthaft Emmanuel geguckt und es war gar nicht mal so gut.